NDR Info. Themen des Tages.
Mit Sebastian Ottowitz und heute geht es mal nicht um Union und SPD. Die Regierungskoalition hat die politischen Diskussionen in den vergangenen Wochen ja bestimmt. Heute sprechen wir über eine Partei, die die beiden herausfordert, die Grünen. Ihre Fraktionsspitze trifft sich zur Klausur. Außerdem geht es um einen Hilferuf von Afghaninnen und Afghanen in Richtung Bundesregierung. Und kurz vor Schluss haben noch einige zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Wir sprechen über die Last-Minute-Transfers der Bundesliga, vor allem aber darüber, warum England Deutschland bei den Transfersummen so weit hinter sich lässt. Unsere Themen des Tages an diesem Dienstagabend, Aktuelles und Hintergründe auf NDR Info. Los geht's mit den Grünen. Die konnten in der politischen Sommerpause sich ja so ein bisschen zurücklehnen. Union und SPD haben sich bei den großen Fragen aneinander abgearbeitet. Schlagzeilen machte aus Sicht der Grünen vor allem einer, der vor wenigen Monaten noch als Kanzlerkandidat ins Rennen gegangen war, Robert Habeck. Er hat sein Bundestagsmandat abgegeben und sich aus der ersten Reihe zurückgezogen. Die Fraktionsspitze der Grünen berät heute und morgen auf einer Klausur. Birte Sönnigsen beobachtet das für uns. Ich wollte wissen, welche Rolle spielt die Personalie Habeck für die Partei? Sie muss ja jetzt ohnehin auskommen.
Ja, der hinterlässt jetzt schon erstmal eine große Lücke. Der hatte ja am Tag nach der Bundestagswahl schon gesagt, na, aus der ersten Reihe ziehe ich mich zurück. Aber jetzt fehlt er eben ganz in der Fraktion, in der Partei. Er war das Gesicht nach außen, manchmal auch der Prellbock, der die Kritik dann auf sich gezogen hat. Und das muss man sagen, für viele Grünen-Anhänger eben auch die Identifikationsfigur. Es gab eine Petition, da haben rund 450.000 Menschen unterschrieben und wollten, dass Habeck in der Politik bleibt. Es gab viele Neueintritte bei den Grünen, die auch eng mit Robert Habeck verbunden sind. Der ist jetzt aber weg, hat heute Morgen schon ein gut gelauntes Selfie aus Kopenhagen gepostet. Er will ja unter anderem am Dänischen Institut für internationale Studien da forschen und lehren und hinterlässt jetzt eben eine Lücke zusammen mit Annalena Baerbock.
Und diese Lücke, die muss neu gefüllt werden, die Partei muss ausgerichtet werden. Wer kann diese Lücke denn füllen? Ist das Spitzenduo der Partei oder sind das die beiden Fraktionsvorsitzenden?
Ja, vielleicht erstmal alle zusammen. Ich sehe jetzt niemanden, der so schnell in die Fußstapfen treten kann, die ausfüllen kann, die Habeck und Baerbock da hinterlassen haben. Wenn man sich bei den Grünen so umhört, dann sagen viele eben, ja, die beiden, Habeck und Baerbock, die haben die Grünen schon einfach nochmal auf ein ganz anderes, auf ein neues Level gehoben, da, wo die Partei eben noch nie war zuvor. Andere Grüne sagen auch, naja, es gab immer schon Umbrüche, etwa als Joschka Fischer gegangen ist oder nachdem die Grünen aus der grün-roten Regierungen in die Opposition wieder gewechselt sind und sich da neu finden müssen. Also, naja, die Macht bei den Grünen ist ja immer auf mehrere Schultern verteilt. Fraktions- und Parteivorsitzende, die haben auch während der Ampelzeit ja eine wichtige Rolle gespielt. Aber eben dieses eine Gesicht oder dieses Duo, diese starken Personen, die auch in der allerersten Reihe stehen wollen, die sehe ich erstmal nicht. Es gab da ja so einen Moment nach der Wahl, als die Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge fulminante Reden im Bundestag gehalten hat, dafür richtig viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die will zwar in der ersten Reihe stehen, aber so ein Stückchen hinter der allerersten Reihe. Also Macht ja, aber nicht das eine Gesicht werden. Also das sehe ich erstmal nicht bei den Grünen gerade.
Die Fraktion muss sich neu ausrichten. Die Fraktionsspitze berät jetzt auf einer Klausur heute und morgen. Was sind denn die drängendsten Fragen, die jetzt geklärt werden müssen?
Ja, verbunden mit diesen personellen Fragen sind natürlich vor allem die inhaltlichen und welchen Kurs die Grünen da einschlagen wollen in Zukunft. Das kann diese Klausur natürlich nicht abschließend klären, schon gar nicht für die gesamte Partei. Das ist jetzt so eine Art Vorbereitung auf den Herbst, auf die nächsten vielen Sitzungswochen, die da kommen werden, was Grüne da inhaltlich anschieben wollen. Denn nächste Woche geht es hier im Bundestag wieder richtig los. Vor der Sommerpause war da ja nicht allzu viel Zeit, sich wirklich mit den Themen intensiver auseinanderzusetzen. Das ist dann immer geprägt, so eine Zeit davon, dass eine Fraktion sich erstmal neu aufstellen muss, im Bundestag ankommen muss. Viele Abgeordnete waren neu im Bundestag oder kannten Oppositionsarbeit auch gar nicht, weil die beim letzten Mal direkt in die Regierung gestartet sind. Und dann waren das ja auch turbulente Wochen. Bei einigen Dingen waren die Grünen ja auch gefragt und werden es weiter sein. Stichwort Zweidrittelmehrheit bei Grundgesetzänderungen. Also wenn wir uns erinnern an die Verhandlungen zur Schuldenbremse, da hatte man eher das Gefühl, die Grünen müssen auch noch gar nicht so schnell in der Opposition ankommen, weil sie eben so gefragt waren, das wird sich jetzt definitiv ändern.
Berta Sönnigsen über die Grünen. Ja, und die Lage der Partei wollen wir nochmal analysieren mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Diese Legislatur ging ja vor der Sommerpause auch schon ein paar Monate. Die Grünen in einer neuen Rolle in der Opposition. Aber wie eben bei unserer Korrespondentin gehört, die Grünen wurden noch gebraucht für 2/3 Mehrheiten. Berta Sönnigsen meinte ja, die Grünen mussten noch gar nicht so richtig in die Opposition. Wie hat Albrecht von Lucke denn die Grünen erlebt vor der Sommerpause im Bundestag?
Ja, sehr zerrissen. Es trifft genau, was die Kollegin sagte. In gewisser Weise haben die Grünen ihre Rolle in der Opposition so richtig noch nicht gefunden. Und sie werden übrigens auch weiter gebraucht. Also das sei an dieser Stelle nur gesagt, wenn in Kürze wieder der Versuch unternommen werden wird, mit einer Zweidrittelmehrheit eine Bundesverfassungsrichterin zu wählen, dann werden die Grünen wieder gebraucht werden. Also sie waren so, und das war übrigens auch das Leitmotiv von Robert Habeck, so auf Regierungsfähigkeit gepolt, dass sie ein Stück weit diesen Status der Regierungspartei doch sehr verinnerlicht haben und deshalb letztlich jetzt wiederum erstmal Opposition lernen müssen. Das merkt man. Sie versuchen sich deshalb manchmal zum Teil wiederum recht schrill zu behaupten, aber da ist noch keine richtige Balance.
Das einstige Führungsduo, Sie haben Robert Habeck schon angesprochen, er und Annalena Baerbock, die sind jetzt weg, haben andere Aufgaben, sind raus aus dem Bundestag. Ist das nicht auch eine Chance für die Grünen, neu anzufangen, ohne den Druck des eigenen Anspruchs ganz vorne mitzumischen und möglichst viele Wählerinnen und Wähler der Mitte einzusammeln?
Ja, das ist eine große Chance, aber auf der anderen Seite ist es zunächst einmal eine riesige Zäsur. Und gerade wenn Sie die Mitte ansprechen, dann wird man sagen müssen, dass Robert Habeck natürlich die Inkarnation eines Mitte-Kurses war. Und es ist schon historisch einzigartig, das muss man an dieser Stelle mal festhalten, dass fast 500.000 eine Petition unterschrieben hat, dass Robert Habeck in der Politik bleiben möge. Das zeigt auch nochmal den Ausnahmecharakter dieser Person, auch gerade übrigens, was die strategische Ausrichtung der Partei anbelangte. Der ganze Gedanke der Brückenpartei, der Bündnispartei, der Partei, die in der Lage ist, die Mitte zu erreichen, war das eigentliche große Transformationsprojekt von Robert Habeck, das eben immer auch auf Regierungsbeteiligung abzielte. Das war der Versuch, eine Versöhnung der Mitte, nennen wir es mal so, mit einer grünen Partei zu bewerkstelligen, die aber dann, wir haben es ja alle erlebt, in der Ampelregierung so fundamental gescheitert ist, weil die FDP dagegen gespielt hat, weil auch dann Front gemacht wurde durch viele groß betitelte Rote, manchmal Bild und andere Zeitungsorgane, die sehr Front gemacht haben, den sogenannten Heizungshammer. Jetzt ist die grüne Partei doch in einer gewissen Malaise, weil sie muss sich neu sortieren, sie muss Oppositionsfähigkeit lernen, die sie bisher nicht so kannte. Und da ist der Wegfall von Habeck natürlich eine gewisse Chance. Chance für die, die sich profilieren müssen, aber auch eine gewaltige Hypothek, weil unter den Vieren, die von Fraktionsspitze, Frau Hasselmann und Frau Dröge, aber auch von Parteispitze, von Frau Brandner bis Herrn Banaschak, sich noch niemand so aufdrängt, der nur annähernd das Charisma haben könnte, wie es ein Robert Habeck gehabt hat.
Robert Habeck, der mit dem klaren Mittekurs verbunden war, er ist jetzt eben weg aus der ersten Reihe. Erleben wir bei den Grünen damit jetzt auch eine Rückkehr der Realos und der Fundis und die damit verbundenen Grabenkämpfe?
Das wäre das Verheerendste. Und die Gefahr sehe ich durchaus ein Stück weit aus folgendem Grund. Es gibt natürlich ein großes Ziehmoment gegen links. Das ist die Sehnsucht gerade auch, wir sehen es vor allem bei der grünen Jugend, ein Stück weit mehr Linkspartei zu sein, dem Reichenegg-Ruf auf die Barrikaden gewissermaßen zu folgen und wieder ein bisschen Fundamentalopposition zu spielen. Diese Versuchung gibt es. Aber die wird natürlich konfrontiert mit einer anderen Notwendigkeit, nämlich mit Blick auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg im März, wo ein Cem Özdemir den Posten von Herrn Kretschmann verteidigen will. Also da ist der Realo-Kurs ganz stark ausgeprägt. Und momentan gibt es keine Balance, aber die Gefahr, dass sich diese beiden Seiten befäden, die ist da, die ist mit Händen zu greifen. Und das wäre natürlich tatsächlich ein ziemlicher Rückfall, wenn das feindlich einherginge. Dass die beiden Flügel sich positionieren müssen, vielleicht auch stärker konturieren müssen, um auf beiden Seiten wieder Gewinne zu machen, das kann durchaus produktiv sein.
Es ist ja auch eine schwierige Aufgabe, die vor den Grünen jetzt auch nochmal, wenn wir auf den Bundestag gucken, liegt. Man muss sich ja irgendwie auch abgrenzen zur Linken, weil da scheinen ja viele ex-grünen Wählerinnen und Wähler eine neue Heimat gefunden zu haben.
Genau das ist das Problem. Die grüne Partei hat eine Schwierigkeit, linker zu sein als die Linkspartei. Das wird sie nie sein. Aber es gibt eine gewisse Sehnsucht. Denken wir an die großen Themen wie niedrigere Mieten, also Themen, die auch die klassische grüne Klientel der akademischen Jugend ansprechen. Das ist momentan von der Linkspartei besetzt. Auf der anderen Seite eben ein Abgang Fieder. Das war das Dilemma bei der letzten Bundestagswahl. Abgang nicht nur nach links zur Linkspartei, sondern eben genauso nach konservativ zur CDU, CSU. Das heißt, diese Fähigkeit, die die Grünen einmal hatten, in den Hochzeiten von Fridays for Future Ansprechpartner und wählbar zu sein für Konservative auf der einen Seite, wie auch eher Linke. Die ist verloren gegangen. Die hat den Höhenflug der Grünen mitbegründet. Und jetzt muss die Grüne Partei sehen, dass sie ein Stück weit die 11%, bei denen sie jetzt steht, nicht nur hält, sondern wieder wächst in Richtung 15% und damit der SPD vielleicht doch wieder eines Tages als die stärkste Partei der linken Mitte Konkurrenz machen kann.
Das war Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der politischen Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, mit seiner Einschätzung zu den Grünen. Die Grünen waren es ja auch, die sich gegen ein Ende der Aufnahmeprogramme für Afghaninnen und Afghanen eingesetzt haben. Menschen, die in Afghanistan nicht sicher sind und dort warten, zu uns kommen zu dürfen. Menschen, die aus Deutschland auch schon eine Aufnahmezusage hatten, weil sie zum Beispiel als Ortskräfte für die Bundeswehr gearbeitet hatten oder weil sie als Taliban-Gegner in Afghanistan um ihr Leben fürchten mussten oder müssen. In einem Brandbrief an die Bundesregierung fordern einige von ihnen jetzt Hilfe aus Deutschland. Markus Sambale.
In einem verzweifelten Brief hatten sich rund 200 Afghaninnen und Afghanen an die Bundesregierung gewandt. Die Menschen waren, wie zahlreiche weitere ihrer Landsleute, schon im Nachbarland Pakistan gewesen und davon ausgegangen, nach Deutschland reisen zu dürfen. So war ihnen das vom deutschen Staat in Aussicht gestellt worden. Jahrelang haben sie dann aber trotzdem nicht die nötigen Visa bekommen. Mitte August wurden rund 200 der Wartenden dann von den pakistanischen Behörden wieder nach Afghanistan abgeschoben. Sie befinden sich jetzt in der Hauptstadt Kabul in einem Unterschlupf und sind, so berichten sie es, in ständiger Angst, von den Taliban entdeckt, gefoltert oder sogar getötet zu werden. In ihrem Brief fordern sie, dass sich die Bundesregierung für sie einsetzt und sie nach Deutschland holt. Kanzler Merz wollte auf die Forderungen nicht konkret eingehen. Merz sagte, dass in jedem Einzelfall geprüft wird, ob die Person nach Deutschland reisen darf. Es gebe dabei eindeutige und nicht so eindeutige Fälle. Vor jeder Einreise stehe eine Sicherheitsüberprüfung.
Menschen, die aus Pakistan nach Afghanistan abgeschoben wurden, appellieren also an die Bundesregierung. Die reagiert, wie gehört, eher zögerlich. Wir wollen noch mal ein bisschen auf die Hintergründe eingehen. Wie viele Menschen aus Afghanistan zum Beispiel noch immer auf grünes Licht aus Deutschland hoffen und wer sie sind, das fasst Atina Abednia zusammen.
Rund 2000 Afghaninnen und Afghanen warten in Pakistan auf ihre Einreise nach Deutschland. Sie alle haben Aufnahmezusagen, erteilt aber auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. Unter § 22 Aufenthaltsgesetz fallen Ortskräfte, Schutzsuchende von der Menschenrechtsliste sowie Antragsteller aus dem Überbrückungsprogramm, das heißt Afghaninnen und Afghanen, die als Ortskräfte für NGOs gearbeitet haben. Dann gibt es Paragraph 23, darunter fallen alle Schutzsuchenden aus dem Bundesaufnahmeprogramm. Das sind zum Beispiel Menschenrechtler, Frauenrechtlerinnen oder Menschen, die aufgrund ihrer Religion verfolgt werden. Unterstützt von Anwälten wollen sie nun juristisch gegen die Verzögerungen vorgehen und sich dabei auf den sogenannten Vertrauenstatbestand berufen. Das Argument, sie haben den Zusagen der Bundesregierung vertraut, ihr Leben in Afghanistan aufgegeben und sich auf den gefährlichen Weg nach Pakistan gemacht. Etwa 84 Klageverfahren laufen derzeit. Mehrere Verwaltungsgerichte hatten in den vergangenen Wochen entschieden, dass die Bundesregierung rechtlich verpflichtet ist, die erteilten Aufnahmezusagen umzusetzen. Rechtsanwalt Matthias Lehnert begleitet einige der Betroffenen juristisch.
Das Problem ist, dass diese Verfahren lange dauern. Das Problem ist, dass auch nicht alle Menschen von jetzt auf gleich die Möglichkeit haben, diese Klagen einreichen zu lassen, sich dabei Unterstützung zu holen, sodass das Problem besteht, dass das Verwaltungsgericht Berlin ja an sich gesagt hat, jetzt muss schnell gehandelt werden. Die Menschen droht sonst die Abschiebung nach Afghanistan.
Die Politik scheint weiter zu bremsen. CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt betonte heute, es sei wichtig, alle Schutzsuchenden erneut zu überprüfen. Nach Angaben von Hilfsorganisationen haben die Betroffenen bereits mehrere Sicherheitsprüfungen durchlaufen, schon bevor sie überhaupt nach Pakistan einreisen durften. Eva Bayer von der Kabul-Luftbrücke, die seit Jahren engen Kontakt zu den Schutzsuchenden hält, wirft der Bundesregierung vor, das Verfahren bewusst in die Länge zu ziehen.
Das beinhaltet sowohl Dokumentenüberprüfungen und danach ebenso auch stundenlange Interviews mit allen Beteiligten, aller Sicherheitsbehörden, BKA, Verfassungsschutz, Bundespolizei. Und man muss dazu sagen, dass auch davor schon die AntragstellerInnen von den Behörden auf Plausibilität überprüft werden. Da wird geguckt, ob das alles so hinkommt in dem Antrag. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was zusätzlich noch getan werden soll und ob Herr Dobrindt da seinen eigenen Behörden nicht zutraut, dass sie ihren Job zuverlässig erfüllen.
Die Sicherheitsinterviews sind nach Recherchen von Panorama oft konfrontativ. Afghaninnen und Afghanen ab 16 Jahren werden detailliert befragt, auch zu familiären Rollenbildern und sehr intimen Themen, etwa wie sie reagieren würden, wenn ein Sohn homosexuell wäre oder eine Ehefrau fremdginge. Viele der Betroffenen haben ihre Sicherheitsinterviews längst hinter sich. Eine Rückmeldung steht jedoch aus. Manche warten seit 18 Monaten vergeblich auf einen Termin. Eine, die es geschafft hat, ist die 20-jährige Sinat. Nach fast 2 Jahren in Pakistan konnte sie mit ihrer Mutter und Schwester nach Deutschland einreisen. Doch die Freude wird von Sorge überschattet. Es zerreißt mir das Herz. Die Situation für Menschen dort ist schlimm, voller Angst, Verzweiflung und Depression. Sie brauchen dringend Hilfe. Denn trotz deutscher Zusagen wurden rund 210 Schutzbedürftige aus Pakistan abgeschoben. Sie befinden sich momentan in einer Unterkunft in Kabul, warten auf Hilfe aus Deutschland. Währenddessen sollen laut Hilfsorganisationen in Pakistan Gerüchte kursieren, dass sich die Betroffenen mit Aufnahmezusage verstecken sollen, da erneut Razzien der pakistanischen Regierung drohen.
Atina Abedia berichtete. Die Fußballfans sind am heutigen Tag erstmal mit Sortieren beschäftigt. Wer spielt denn jetzt eigentlich wo? Es ist gestern zum Ende der Sommertransferperiode nochmal richtig viel passiert. Bis 20 Uhr konnten die Vereine in Deutschland, aber auch in England, Frankreich und anderen Ländern noch Spieler verpflichten. Und das haben sie auch getan. Der Hamburger SV hat sich noch 2 Mittelfeldspieler von Arsenal London geangelt. Werder Bremen lotste Victor Boniface von Bayer Leverkusen für 1 Jahr an die Weser. Spannende Transfers gestern und auch in den zurückliegenden Wochen. Es wurden auch hohe Summen gezahlt für Spieler wie Luis Diaz, der für 75 Millionen zu den Bayern gewechselt ist. Aber alles kein Vergleich zu dem, was in England investiert wurde. Dort geht es um ganz andere Dimensionen. Jakob Silvester Schmidt über eine Fußballliga, in der Geld offenbar keine Rolle mehr spielt.
Die höchste Fußballliga in England, die Premier League. Schon immer ein Magnet für die besten Spieler der Welt. Und der Trend wird aktuell immer stärker.
Feels a little bit like that gap is getting bigger and bigger and bigger.
Die Kluft scheint immer größer zu werden. Einige Spieler gehen lieber zu einem durchschnittlichen Team in England als zu einem Top-Club in Italien oder Deutschland. Ich kann sie verstehen.
Which I understand.
So Paul Simonis, Trainer des VfL Wolfsburg. Ob Florian Wirtz, der nun beim FC Liverpool spielt, oder auch Nick Woltemade, der beim Champions-League-Teilnehmer Newcastle untergekommen ist, viele Spieler entscheiden sich für den nächsten Karriereschritt und wechseln auf die Insel. Aber nicht immer geht es um die sportliche Herausforderung. Freiburgs Merlin Röhl würde mit den Breisgauern in dieser Saison international spielen, wechselt nun aber für mehr als 20 Millionen Euro zum FC Everton. Granit Xhaka hat sich gegen Champions League mit Leverkusen und für Abstiegskampf beim FC Sunderland entschieden. Der Grund dabei oft ganz einfach: Geld. Weiß auch FC Bayern Sportdirektor Christoph Freund.
Wenn man sieht, wie viele Spieler, jetzt auch Top-Spieler, von der deutschen Bundesliga in die Premier League gewechselt sind in den letzten 12 Monaten, jetzt sind auch in dieser Transferzeit, welche Summen da fließen, dass unglaublich viel Geld im Spiel ist, dass sie brutale Möglichkeit haben in der Premier League, nicht nur 1 oder 2 oder 3 Vereine, viele Vereine.
Während sich die Ligen aus Deutschland, Italien oder Spanien vor allem aus nationalen TV-Geldern finanzieren, generiert die Premier League in England ihre Erlöse weltweit.
Also die Bemessungsgrundlage, was du dir an Kader erlauben kannst, kommt aus den regelmäßigen Umsatzerlösen, die du schöpfst. Und die sind eben bei uns deutlich niedriger als in der Premier League, weil die Premier League einfach im Ausland Erlöse schöpft, die 10-mal so hoch sind wie die in der Bundesliga.
Sagt Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann. In England sind also Summen möglich, von denen deutsche Clubs nur träumen können. So muss die Bundesliga weiter kreativ sein und oft auch andere Lösungen finden, wie Werder Bremen und Sportchef Clemens Fritz.
Die Qualität, die wir jetzt auch in den Tagen dazu bekommen haben, die hätten wir dann auch rein mit festen Transfers einfach auch nicht stemmen können. Das ist, gehört halt auch ein Stück weit zur Wahrheit dazu. Der Markt ist ziemlich überhitzt, der Markt ist sehr teuer, es ist viel Geld im Markt.
Während die 18 Bundesliga-Clubs in diesem Sommer Transferausgaben von mehr als 850 Millionen Euro hatten, gaben die Vereine aus der Premier League mehr als das Vierfache, also 3,5 Milliarden Euro aus. Das ist ein neuer Höchstwert in der Fußballwelt. Alleine der FC Liverpool investierte im Sommer knapp 500 Millionen Euro. Immerhin, die Bundesliga kassierte für ihre Spieler mehr als 600 Millionen Euro aus England. Wahnsinnszahlen und ein klares Bild. Die Engländer haben längst das meiste Geld und ziehen immer mehr davon.
Ja, das vertiefen wir nochmal mit Philipp Köster. Er ist Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde. Wenn er diese Summen hört, die englische Clubs ausgeben, da wollte ich wissen, was das bei ihm auslöst. Kopfschütteln oder inzwischen eher Schulterzucken, so nach dem Motto, so ist er eben, der moderne Fußball.
Na, beides. Man merkt einerseits, dass der Transfermarkt völlig aus den Fugen ist. Man sieht, dass immer wieder neues Geld hineingepumpt wird in den Kreislauf, insbesondere durch große Staatsfonds, die inzwischen auch eben Clubs besitzen, wie in Newcastle als Beispiel, aber eben auch durch die TV-Gelder, wodurch eine irrwitzige Maschine angetrieben wird. Der normale Fußballfan hat, glaube ich, längst den Bezug zu all dem verloren. Ob es nun 80, 70, 20, 30 Millionen sind, das nimmt man wirklich nur noch mit einem Achselzucken zur Kenntnis.
Ja, wir haben es gehört, die Premier League gibt mehr als das Vierfache aus im Vergleich zur Bundesliga. Gibt mehr auch aus als die deutsche, die französische, die italienische und spanische erste Liga zusammen. Diese Schere zwischen England und dem Rest geht immer weiter auseinander. Ist das noch irgendwie aufzuholen aus Ihrer Sicht?
Nein, das ist nicht mehr aufzuholen, aber dieses Zeugnis konnte man auch schon vor ein paar Jahren ausstellen. Klar ist, dass die Premier League insbesondere durch diese internationalen TV-Gelder, aber natürlich auch durch Investoren, die ziemlich fassungslose Summen in diesen Fußball hineinpumpen, völlig enteilt sind. Viele Jahre hat man gedacht, das könnte man noch aufholen. Ich glaube, man muss sich auf seine eigenen Stärken besinnen, auf die eigene Identität und die einfach nicht bedeuten kann, dass man diesen ganzen Wahnsinn mitmacht.
Bei uns in Deutschland geht das ja mit den Investoren in dem Sinne gar nicht, dass sie ganze Clubs übernehmen, dank der 50-plus-1-Regel. Gut so, sagen die allermeisten Fans, aber dann müssen wir uns eben damit abfinden, dass der deutsche Fußball, zumindest der Clubfußball, nur noch ganz selten in der europäischen Spitze auftaucht zukünftig, oder?
Na, ich glaube nicht, dass man sich damit abfinden muss. Man kann zumindest mit den Spaniern, mit den Italienern, mit den Franzosen mithalten. Ich glaube nicht, dass 50-plus-1 die Bremse ist, sondern die schlechte Vermarktung der Liga. Dass wir international auf dem Globus keine Rolle spielen, hat ja weniger mit Investoren damit zu tun, als möglicherweise auch mit amateurhaften Strukturen, die wir nach wie vor in der DFL bei verschiedenen Vereinen haben. Also sich mal zu überlegen, wenn man die Bundesliga besser präsentieren kann und den attraktiven Fußball, der hier ja durchaus gespielt wird, das wäre mal eine Überlegung, die man anstellen könnte und nicht immer nur nach dem Ende der 50-plus-1-Regelung, die nur die Mitbestimmung der Anhänger regelt, zu fordern, das wäre schon mal ein Fortschritt in der Diskussion.
Wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir vielleicht auf Dauer wirklich den Anschluss. Aber wie schlimm wäre das denn eigentlich? Weil unsere Bundesliga, die scheint doch zumindest hier bei uns in Deutschland super attraktiv zu sein. Unsere Stadien sind jedes Wochenende voll. Und wenn der HSV gegen St. Pauli spielt, ist doch allen Beteiligten eigentlich völlig egal, was in England passiert.
Ja, es ist die Frage, was wir wollen. Ob wir alle mal wollen, dass wieder der Henkelpott aus der Königsklasse hochgehalten wird oder ob wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Das Problem ist nur, dass auch der Wettbewerb in der Bundesliga durch die Dominanz des FC Bayern inzwischen zum Erliegen gekommen sind. Ausnahmen wie Bayer Leverkusen bestätigen da eher die Regel. Ich glaube, dass es natürlich darum geht, auch wieder eine Art spannenden Meisterschaftskampf zu haben. Ansonsten muss man aber auch sagen, das Produkt ist hochattraktiv. Wir haben volle Stadien. Wir nirgendwo in Europa, kein anderes Land hat so hohe Zuschauerzahlen bis hinunter in die dritte und die vierte Liga. All das sollte man selbstbewusst zur Kenntnis nehmen und sagen, darauf können wir aufbauen, insbesondere auf die enge Bindung zwischen den Fans und den Spielern. Stattdessen hechelt man den Engländern hinterher und denkt, wir wollen auch unbedingt 140 Millionen für mittelmäßige Spiele ausgehen. Also das sind, glaube ich, die falschen Zielsetzungen. Ich glaube, man soll sich auf das beschränken oder auf das konzentrieren, was einen ohnehin stark macht.
Lassen Sie uns mal nicht über mittelmäßige Spieler sprechen, sondern über deutsche Spitzenspieler, wie zum Beispiel Florian Wirtz oder Nick Woltemade, die jetzt beide nach England gewechselt sind für viele, viele Millionen Euro. Heißt das, die Bundesliga wird über kurz oder lang zu einer Art Ausbildungsbetrieb? Die Allerbesten gehen dann eben irgendwann woanders hin?
Na, das ist sie ja eigentlich auch schon. Das ist bisher nicht so aufgefallen, weil hin und wieder dann doch ein absoluter Star auch mal zum FC Bayern gewechselt ist, aus England mit Harry Kane oder auch aus Deutschland mit manchem Nachwuchsstar. Aber inzwischen ist es eben so, dass das Gesamtpaket nicht mehr stimmt. Der FC Bayern garantiert nicht mehr für internationale Titel. Dann sagen sich die Leute, dann gehe ich lieber in die stärkste Liga der Welt, dann gehe ich in die Premier League, dann kassiere ich außerdem noch ein horrendes Gehalt. Und mein Verein ist auch zufrieden, weil eben diese astronomischen Summen von der Premier League gezahlt werden. Also der FC Bayern ist zumindest auch in Deutschland nicht mehr die Nummer eins, was Transfers angeht. Das ist die einzige Neuerung. Alle anderen Clubs waren schon vorher im Hintertreffen.
So sieht das der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Philipp Köster war das. Und das waren auch unsere NDR-Info-Themen des Tages. Aktuelle Ausgaben finden Sie wie immer in der NDR-Info-App auf ndr.de und natürlich in der ARD-Audiothek. NDR.